Ja, als Gast. Ganz herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns. Jetzt wollen wir unsere Bibel aufschlagen. 2. Korinther 8, 1 bis 9. 2. Korinther 8, 1 bis 9. Das Thema, das Bruder Eberhard Weber ja behandelt wird, heißt: Wer kärglich sät, wer im Segen sät, Gedankenstrich, das Zeugnis vom Geben. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 9. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Das ist ein ziemlich schwieriger Satz. Dass bei großer Drangsalsprüfung die Überströmung ihrer Freude oder ihre überströmende Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und sogar über Vermögen waren sie aus eigenem Antriebe willig, mit vielem Zureden uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen bittend. Und nicht wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen, so dass wir Titus zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, also auch bei euch auch diese Gnade vollbringen möchte. Aber so wie ihr in allem überströmen seid, nämlich in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Fleiß in eurer Liebe zu uns, dass ihr auch in dieser Gnade überströmen sein möget. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und indem ich die Echtheit eurer Liebe prüfe. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Wir wollen miteinander beten. Herr, dein Wort trifft uns immer in der Konkretion unseres Lebens, im praktischen Alltag, mitten in den Dingen und wenn es um Geld geht. Auch und gerade da bricht dein Wort und dein Licht herein und beleuchtet das Irdische vom Himmlischen her. Dass wir auf einmal auch in den ganz banalen menschlichen Dingen ewige göttliche Perspektiven gewinnen. Und ein ganz anderes Denksystem in uns aufbricht, eine ganz neue Gesinnung. Dass wir auch mit diesen Dingen umzugehen wissen, ihren rechten Stellenwert erkennen und sie einordnen, wo sie hingehören, an den Platz, wo du sie haben willst. Dass Geld nicht ein Beruhigungsmittel ist, sondern ein Gebrauchsmittel, das wir nötig haben, aber nicht über Vermögen. Bitten dich herzlich, Herr Jesus, für den Dienst und den Bruder, dass du ihn jetzt segnest. Amen. Amen.
Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie lange ich sprechen werde, aber so wie es aussieht, halte ich die Zeit ein. Das Zeugnis vom Geben, so habe ich das überschrieben. Und ich lese Ihnen jetzt noch die weiteren Verse, die ich als zentrale Worte ausgewählt habe, vor, damit wir einen Eindruck und einen Einblick haben in diese beiden Kapitel, 2. Korinther 8, Vers 9. Es sind ja die Kapitel vom Geben und es sind sicherlich mit die unbeliebtesten bei Paulus. Ich lese noch einige Verse ab Vers 6 im 9. Kapitel. Dies aber sage ich, und das ist ja dann die Überschrift auch über das heutige Thema mit gewesen, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und überströmend machen und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich geworden seid, zu aller Freigebigkeit, welche durch uns Gott Danksagung bewirkt. Die beiden Kapitel 2. Korinther 8 und 9 waren für mich immer schwierige Kapitel. Viel zu langweilig, und dann steht dort noch so ein komischer Begriff wie Geneigtheit drin in der alten Elberfelder Übersetzung. Immer wenn ich den gelesen habe, dreimal kommt er vor in den beiden Kapiteln, da ist in mir irgendetwas Unzufriedenes gewesen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und bis ich dann dem Herrn sagte, das ist doch unmöglich, dass ein gestandener Christ, ich möchte das einmal so bezeichnen, auf mich beziehen, so ein gestandener Christ über diese zwei Kapitel nicht zufrieden ist. Da habe ich oft gedacht, das würde ich viel kürzer machen und viel besser. Keine Sorge, man kann die Bibel nicht korrigieren. Ich hätte es nicht gewagt. Aber wie gesagt, ich habe das dem Herrn gesagt. Warum sind diese zwei Kapitel für mich so? Sie gefallen mir einfach nicht. Und da wurde mir das auf einmal aufgeschlossen, welche Kraft und welcher Inhalt diese beiden Kapitel haben. Geben ist ein geistlicher Akt. Mit diesem Wort möchte ich beginnen. Es dient dazu, dieses Geben, dass die Heiligen existieren können. Ich wähle bewusst den Begriff existieren, nicht leben, sondern dass sie wirklich eine Existenz haben, wenn es ihnen an der Existenzgrundlage des Geldes zum Beispiel fehlt. Und damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Die Begriffe in 2. Korinther 8 und 9 sind in sich unheimlich verwoben. Überströmen und Geneigtheit und Geben und Bereitwilligkeit und Freigebigkeit und Gnade und jede Gnade und Überströmen noch einmal, das ist alles in sich verwoben und es war eine schwierige Arbeit und Gott hat Gnade gegeben, ich möchte das so sagen, auch im Dank zu unserem Herrn, dass es möglich wurde, einige Linien herauszuarbeiten. Es geht heute Morgen und in diesen zwei Kapiteln vornehmlich ums Geld spenden wegen der Bedürftigkeit der Heiligen. Es geht, könnte man sagen, natürlich auch um Sachspenden, vielleicht auch um Zeitspenden einmal, aber im Wesentlichen geht es jetzt ums Geld. Dieses Thema hat für mich einen grundsätzlichen Charakter und ich halte es für mich als ein Grundsatzreferat über das Geben. Beim Geben und auch bei diesen Kapiteln kann man nicht nur mit dem Intellekt arbeiten. Das ganze Thema ist in sich viel zu geistlich. Da muss man mit dem Herzen der Hingabe und auch der geistlichen Freude arbeiten. Ich habe das Ganze in 7 Päckchen gepackt oder 7 Überschriften. Und ich lese Ihnen jetzt diese 7 Überschriften vor. Erstens die Empfänger. Zweitens die eigenen geistlichen Voraussetzungen, wenn ich gebe. Drittens die daraus resultierenden geistlichen Motive. Viertens Jesus und die Apostel als Vorbilder. Fünftens der Geber aller Gaben, das ist Gott. Sechstens die geistliche Seite, die daraus folgt, das in den Folgen Auswirkungen aussagen. Siebtens noch die praktische Seite. Die darf nie fehlen. So, und jetzt fangen wir an. Erstens, die Empfänger. Die Empfänger sind die Heiligen. Die Heiligen ist ein Spezialausdruck für die Heiligen in Jerusalem. Die Heiligen der Jerusalemer Gemeinde. Und Paulus betont in Galater 2, Vers 10, den Auftrag für die Armen unter den Judenchristen, also den Heiligen in Israel, in Jerusalem. Aber die Heiligen ist auch ein Ausdruck für uns als Gläubige. Denken Sie an Bruder Heller zurück, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Wir sind auch Heilige. Und da gibt es viele Stellen bei Paulus, die das bezeugen. Zweifellos werden mit den Heiligen dort in 2. Korinther 8 und 9 die Heiligen in Jerusalem angesprochen. Ich täte mich furchtbar schwer, wenn ich das Gegenteil beweisen müsste. Das geht aus Stellen wie 1. Korinther 16, Vers 1 und folgende hervor und auch aus Römer 15 einige Stellen am Schluss. Aber letzten Endes sind wir aufgefordert, allen Heiligen, auch denen in den Nationen, beizustehen. Nun fehlt in 2. Korinther 8 und 9 der Zusatz in Jerusalem. Und so verstehe ich nun Bibel und Bibelauslegung, und das ist mir sehr wichtig, dass ich jetzt, weil dieser Ausdruck fehlt, unter den Heiligen alle Heiligen verstehen kann. Auch die, die in Japan, China, Afrika, Südeuropa, Südosteuropa, Russland oder sonst wo wohnen und leben. Die weltweiten Heiligen sind angesprochen. Und deshalb spenden wir auch für die Heiligen, denn die Jerusalemer Heiligen, davon gibt es ja sehr wenige. Aber die Heiligen weltweit, von denen gibt es viele und von denen gibt es viele Bedürftige. Und nun kommen wir zu den geistlichen Voraussetzungen für den Geber, also für mich, wenn ich spende. In 2. Korinther 8, Vers 3 lesen wir, die Mazedonier dort in heutigen Griechenland, ein bisschen nördlich davon, sie gaben aus eigenem Antrieb. Sie gaben aus eigenem Antrieb. Woher kommt eigentlich der eigene Antrieb zum Geben? Kommt er, weil ich in der Zeitung gerade einen Aufruf gelesen habe, spenden Sie irgendwo? Nein. 2. Korinther 8, Vers 4 bezeugt es folgendermaßen. Da habe ich etwas ver... Vers 5 ist es. 2. Korinther 8, Vers 5. Und sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Das ist immer wieder der gleiche geistliche Schluss. Ich gehöre ihm, Gott, ganz. Und dann treibt mich Gottes Willen. Wohin treibt mich Gottes Willen? Hin zu Jesus. Sie gaben sich durch Gottes Willen zuerst dem Herrn und uns. Der eigene Antrieb ist dann das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Sie gaben sich zuerst dem Herrn. Und dort steht Herr. Das heißt, der Herr ist auch Herr über mein Geld und über mein Gut. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Gib dich zuerst dem Herrn hin, wenn du gibst. Und dann heißt es und uns. Und uns. Das heißt, wir geben aufgrund der empfangenen Gnade und nicht aus geistlichem Zwang. Die Motive sind dann, kommen dann aus der Basis der Gemeindelehre und nicht aus einem gesetzlichen Zwang heraus. Noch einmal, wenn du gibst, gib dich zuerst dem Herrn und der Gnadenlehre des Apostels Paulus hin und dann gib aus eigenem Antrieb. Dieser Antrieb ist dann der Trieb des Heiligen Geistes in mir. Dann kommt noch etwas hinzu. In Vers 10 steht es im 8. Kapitel. Die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Tun und Wollen. Wenn mein biblischer Hintergrund stimmt und wenn meine Hingabe stimmt, dann gibt Gott das Wollen. In Philipper 2, Vers 13 steht, Gott wirkt beides in mir. Das Wollen und das Wirken, oder das Wollen und das Tun. Und jetzt haben wir das beieinander. Wenn ich mich Gott hingebe, dann wirkt er in mir das Wollen zum Geben. Und dann wird Geben ein heiliger Akt. Und da gibt man halt nicht mehr auch mal etwas für den Herrn oder sonst jemand, sondern man steht auch beim Geben mit dem Willen Gottes im Einklang. Die Christus- und Gottesbeziehung, auch die Wortbeziehung, Christus-, Gottes- und Wortbeziehung müssen zuerst in Ordnung gebracht werden. Und dann dient das Geben nicht zum Bereinigen eines schlechten Gewissens, was bei uns sowieso nicht geht, hast gleich so nebenbei gesagt, sondern es ist der Ausfluss meiner Gottesbeziehung. Ich gebe durch den Heiligen Geist aus eigenem Antrieb. Und dann ist mein Geben geheiligt und gelenkt. Dann knöpft mir auch Gott nichts ab, niemals. Er will mich nur zu einer geistlichen Haltung und zu einem geistlichen Handeln bringen. Und dann wird das Geben überströmend. 8-mal kommt das Wort überströmend hier in diesen beiden Kapiteln vor. Überströmend ist ein zentraler Begriff dieser beiden Kapitel. Und mit diesem Überströmen, mit diesem Wort, beginnt auch die ganze Abhandlung über das Geben, dort in 2. Korinther 8, in Vers 2 steht es zum ersten Mal. Und dort steht, in Mazedonien war bei großer Drangsalsprüfung, die waren in der Verfolgung, die Leute, eine Überströmung ihrer Freude, da war ein innerer Antrieb da. Und in ihrer tiefen Armut, was müssen die Leute arm gewesen sein, Paulus von einer tiefen Armut schreibt, sind sie übergeströmt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Die Armen sind übergeströmt in den Reichtum der Freigebigkeit. Was war das für eine geistliche Bewegung? Man sagt im Volksmund, von den Reichen kann man das Sparen lernen. Das stimmt auch, weil die es zusammenhalten müssen. Sonst läuft es davon. Neulich sagte mir jemand, wissen Sie, Herr Weber, aus 1 Million kann man schnell eine halbe machen. Aber ich habe festgestellt, aus 1/2 Million zu machen, ist furchtbar schwierig. Sehen Sie, von den Reichen kann man das Sparen lernen. Aber, die Armen sind übergeströmt. Und jetzt ein wichtiger Satz. Paulus sagt aber auch zu den Mazedoniern und Korinthern und denen in Achaia nicht, ihr braucht nichts geben. Geht zu dem reichen Philemon in Kolosse, der hat so viel. Der gibt 1 Million, ihr kriegt gerade 120 Mark zusammen. Sehen Sie, wie wichtig das Geben ist, dass man überströmt in das Geben. Und Paulus verweist auf mich als Geber und nicht auf den anderen. Geben geschieht am besten auf einem gemeindlichen Hintergrund, auf der Basis einer gesunden Gemeinde. Und deshalb ist für mich die Gemeinde immer wieder so wichtig. In 2. Korinther 8, Vers 7 heißt es von dieser freudegebigen Gemeinde: Ihr seid in allem, hören wir es, in allem übergeströmt. In Glauben, in Wort, in Erkenntnis oder in Wissen steht hier ja eigentlich. Und in allem Fleiß und in eurer Liebe. Eine Gemeinde, die überströmt im Glauben, das heißt auch im Vertrauen zum Herrn. Im Wort, da war das Wort zu Hause. Im Wissen, da war auch die Erkenntnis da. Und in dem Fleiß der Hingabe für das Evangelium sind sie übergeströmt und auch in Liebe. In Liebe von euch aus heißt es eigentlich, da hat der Heilige Geist mächtig gewirkt und die Liebe hineingelegt. Und nun, sagt Paulus, nachdem diese 5 Voraussetzungen bei euch da sind, bin ich zuversichtlich, dass ihr auch in der Gnade, in dieser Gnade des Gebens, das war damals eine besondere Sammlung für Jerusalem, überströmt. Eine Gemeinde in Not und dann in Jerusalem und dann strömen wir über zu dem Reichtum der Freigebigkeit. Sorgen wir oder bitten wir Gott darum, dass unser geistliches Umfeld, unser gemeindlicher Hintergrund auch stimmt, dass aus einer gesunden Basis heraus unser Geben kommt. Die 3. Überschrift, die geistlichen Motive. Wenn dieser Hintergrund nun stimmt, dann entstehen daraus Motive, aus denen heraus ich gebe. Das erste Motiv ist die Liebe. 3-mal kommt dieses Wort vor. Ich habe es schon vorgelesen, lese es noch einmal, 2. Korinther 8, Vers 7. In allem seid ihr übergeströmt, auch in der Liebe. Das war das 5. Stück, 2. Korinther 8, Vers 7. Warum? Weil sie gottgemäß liebten, weil die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen war, nach Römer 5, Vers 5. Und die Frucht der Liebe, die Frucht des Geistes, wovon das erste Stück die Liebe ist, in ihnen wirkten. Galater 5, 22. 2. Korinther 8, Vers 8. Geben ist die Echtheitsprobe meiner Liebe. Wenn ich aus fröhlichem Herzen gebe, dann ist das ein Zeichen, dass meine Liebe echt ist. Wenn ich aus Zwang und Verdruss gebe, wie es auch in diesen Kapiteln steht, dann ist das nicht aus echter Liebe. Dann tue ich es aus einem anderen Motiv, unwichtig jetzt, welches es ist. Und in 2. Korinther 8, Vers 24 steht, dass die Bereitwilligkeit zum Geben ein Beweis unserer Liebe sei. Das möchte ich jetzt ganz praktisch anpacken. Diese Liebe ist nicht getüncht oder geschauspielert, sondern sie ist echt. Und jetzt ist vielleicht jemand unter uns, und ich komme mir manches Mal auch so vor, ich bin gar nicht so lieb, wie ich sein sollte. Ich habe gar nicht so viel Liebe. Und da darf ich einfach euch sagen, wer gerne gibt und wer aus einem freudigen Herzen gibt, der hat Liebe. Lob und Dank. Da ist ein Beweis der Echtheit der Liebe dahinter. So gnädig ist die Bibel, sage ich mal, auch zu uns oder unser Herr zu uns, dass wenn ich aus freudigem Herzen gebe, darf ich wissen, ich tue es aus echter Liebe heraus. Das zweite Motiv, das aus meiner Grundhaltung herauskommt, gegenüber dem Herrn, gegenüber Gott und seinem Willen, gegenüber dem Wort, dem apostolischen Wort, ist jetzt die Bereitwilligkeit. Das ist das Wort Geneigtheit, das mich immer so gestört hat in diesen Kapiteln. Es kommt viermal vor. Und im Lexikon habe ich nachgelesen, es ist ein bewusstes, freiwilliges Ausüben einer Sache, also hier des Gebens. Bereitwilligkeit ist das bewusste und freiwillige Ausüben des Gebens. Da hat Gott mächtig in uns gewirkt, wenn wir innerlich frei werden zum Geben. Bei den Korinthern war diese Bereitwilligkeit so stark, dass sich Paulus ihrer Bereitwilligkeit rühmte. Gott will kein verklemmtes Geben, sondern Geben aus innerer Bereitschaft und Freiheit. Und wo dieses Motiv vorhanden ist, dieser Wille aus innerer Bereitschaft und Freiheit zu geben, dann führt das zu einer weiteren Motivation, nämlich zu der Freigebigkeit. Liebe war das Erste, Bereitwilligkeit das Zweite und jetzt kommt auch noch die Freigebigkeit. Und die Freigebigkeit ist das Gegenteil von Geiz und Hass. Geiz und Habsucht. Das Gegenteil von Geiz und Habsucht. Wer freigebig ist, der hat irgendwann mal losgelassen. Loslassen können ist die Folge göttlicher Befreiung. Zuerst von Schuld und Bindungen und Sünde und jetzt auch hinsichtlich des Vermögens. Ich komme noch einmal darauf, auf diese Freisprechung von Schuld und Bindungen. Ich mache es doppelt. Da wird man auf einmal reich, nicht durch Sparen, sondern zur Freigebigkeit. Und ich sage, auch durch die Freigebigkeit werde ich reich. Zweimal kommt diese Formulierung vor, reich werden zur Freigebigkeit, 2. Korinther 9, Vers 11 und 2. Korinther 8, Vers 2. In der Welt heißt es, reich werden durch Sparen. Natürlich, das gilt auch, wenn jemand verschwendet und seinen Geldbeutel nicht zuhalten kann, der verarmt und verlottert vielleicht. Arm werden durch Geldausgaben, das gilt auch. Wir müssen Haushalterschaft üben über unser Einkommen und Vermögen. Aber reich werden zur Freigebigkeit und durch Freigebigkeit, wo gibt's das? Und wer gibt, wird innerlich reich, das steht hinter diesem Text. Und wer zurückhält und nicht gibt, obwohl er hat, der verarmt. Und das betone ich auch. Wer hat und zurückhält und nicht gibt, der verarmt. Sprüche 11, Vers 26. Wer Korn zurückhält, den verflucht das Volk. Aber Segen wird dem Haupte dessen zuteil, der Getreide verkauft. Wer Korn zurückhält, den verflucht das Volk. Und ich sage, der verarmt. Sprüche 11, Vers 25 vielleicht noch. Es gibt noch einige Stellen in Sprüchen. Die segnende Seele, und geben ist ein Segen, die segnende Seele wird reichlich gesättigt. So, und nun kommt dieses berühmte Wort, ein weiteres Motiv, geben aus Fröhlichkeit. Bruder Messinger hat es ja auch schon angeführt am Anfang, da steht dann auf den Tütchen, wo man was reinschmeißen kann, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich versuche das jetzt Ihnen nahezubringen bei all meiner Schwachheit. Fröhlich sollen wir geben. Und dort steht nun in 2. Korinther 9, Vers 7, dort steht das, 2. Korinther 9, Vers 7. Wir geben nicht aus Zwang oder Verdruss, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So steht es da. Dort steht nicht ein Allerweltswort, sondern dort steht ein ganz eigenartiges Wort. Dort steht Hilaron. In dieser Bedeutung kommt es noch einmal als Hauptwort vor. Und das steht in Römer 12, Vers 8. Wer Barmherzigkeit übt, soll es mit Freudigkeit tun. Im theologischen Begriffslexikon zur Bibel aus dem Brockhaus Verlag steht, und das sage ich jetzt, wo ich es gelesen habe oder gesucht habe, Dieses Wort beschäftigt mich schon lange, aber damit man es sauber ausarbeitet und auch schwarz auf weiß nach Hause tragen kann, wenn man mitschreibt, dann habe ich das dort nachgelesen. Dort steht in Spalte 1304, dieses Wort Hilaron ist eine Parallelbildung zu dem griechischen Verb Ilaskomai, und das heißt gnädig, gnädig machen, gnädig werden. Und davon kommt auch der Begriff Hilasterion, das ist der Gnadenstuhl oder der Sühnedeckel, von denen wir in Römer 3, Vers 25 und Hebräer 9, Vers 5 lesen. Warum sage ich das? Damit verdoppel ich jetzt das, was ich vorhin zu Schuld und Sünde gesagt habe. Wenn Gott an mir gnädig gehandelt hat, in Jesus, durch sein Sühnopfer und sein vergossenes Blut, und wir dadurch Vergebung unserer Schuld und Sünden erlangten, dann stimmt mich das fröhlich. Und das führt mich wieder zu einem fröhlichen Wiedergeben, denn Gott hat mir alles vergeben, und in fröhlichem, aus fröhlichem Herzen gebe ich nun von dem empfangenen Segen in dieser Welt weiter. Wir kennen alle die Geschichte vom Schalksknecht in Matthäus 18. Sagen wir, 10 Millionen hatte er lassen bekommen, und wegen 50 Pfennig schnürt er den Hals seines Mitbruders zu. Alles hat mir Gott geschenkt in Christus Jesus, so steht es auch einmal bei Paulus, alles. Und warum sollte ich ihm nicht wieder freudig geben? 1. Korinther 1, Vers 5, ihr seid in allem reich gemacht worden. Und das heißt für mich auf Deutsch, die sind in der Gnade und Liebe und wie ich es vorhin vorgelesen habe, in den 5 Stücken reich gemacht worden. Aber da gab es auch Leute, die waren fähig, auch etwas zu geben. Die beiden Kapitel 2. Korinther 8 und 9 beginnen mit Freude in 8 Vers 2. Dort steht jetzt Chara, das ist das normale Wort für Freude. Sie wirken sich auch im Geben aus, diese Grundmotive der Freude, in die Freigebigkeit hinein. Sie wirken sich im Geben aus, alles vergeben. Alles geschenkt. Jetzt darf sich auch meine Tasche öffnen. Das 5. Grundmotiv ist die Vorbildfunktion. Die Korinther-Gemeinde war eine Gemeinde mit Vorbildfunktion. Die paulinische Gemeinde hört man hier von unserem Hausvater öfters. Es steht in 1. Korinther 9, Vers 2, kann man nachlesen. Dort betont Paulus, dass es seine Gemeinde ist. 1. Korinther 9, Vers 2. Sollten wir in der Fröhlichkeit, ich betone Fröhlichkeit, und in der Bereitwilligkeit und Freigebigkeit nicht gerade als paulinische Gemeinden und Brüder, die auf dem Wort des Apostels der Nationen stehen, nicht auch Vorbilder sein können? Es steht in Titus 3, Vers 14. Titus 3, Vers 14. Lasst auch die Unsrigen lernen. Die Unsrigen. Für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben. Und geben ist ein gutes Werk, um es deutlich zu sagen. Auf, dass sie nicht unfruchtbar seien. Hören wir es? Wenn ich nicht gebe, kein gutes Werk tue, bin ich vielleicht unfruchtbar. 2. Korinther 8, Vers 24, wieder bei unserem Text. So beweist nun gegen sie, das sind die abgesandten Brüder, die das Geld sammelten, nach Jerusalem brachten, angesichts der Gemeinden, den Beweis eurer Liebe und des Rühmens über euch. 2. Korinther 9, Vers 2 noch. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, deren halber ich mich rühme gegen die Mazedonier. Das ist dort Nordgriechenland, sagen wir mal. Dass Achaia mit Korinth und Athen, dass Achaia bereit gewesen ist seit vorigem Jahre. Und der von euch ausgegangene Eifer hat viele aufgereizt oder angereizt. Der von euch ausgegangene Eifer hat viele angereizt. Wir dürfen, die wir auf dem Evangelium der vollen Gnade stehen, auch im Geben Vorbildfunktion haben. Das vierte Päckchen oder die vierte Überschrift. Jesus als Vorbild und die Apostel als Vorbild. Oder kompakter, Jesus und die Apostel als Vorbilder. Wir haben uns herrlich eingerichtet in dieser Welt. Und wenn Sie zu mir nach Hause kommen, werden Sie sehen, auch ich und meine Familie haben uns herrlich eingerichtet in dieser Welt. Das ist schön zu Hause. Auch in unseren Kreisen ist ein gewisser Lebensstandard eingekehrt und vorhanden. Nicht überall, das weiß ich sehr gut. Ihn zu halten, bedarf mancher Anstrengungen. Das ist richtig und gar nicht falsch. Aber Jesus und die Apostel haben diesen Wohlstand verleugnet. Das müssen wir nicht so nachmachen. Ganz bestimmt nicht. Jeder auf seine Weise. Paulus schreibt, bis zur jetzigen Stunde leiden wir, dort in 1. Korinther 4, Vers 11, Hunger, Pein, Kälte, Not, brauche ich jetzt nicht vorlesen, wir kennen ja diese Stelle alle. 1. Korinther 4, Vers 11 und der ganze Text drumherum. Paulus verlangt von uns wenigstens eines, nämlich das, was in 1. Korinther 7, Vers 31 steht. Und wir, die wir in der Welt uns bewegen, sollen so leben, als ob sie nicht unser Eigentum wäre. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wir benutzen sie, aber wir hängen nicht daran. Das heißt, wir müssen lernen, auch einen Abstand zu Hab und Gut zu bekommen. Aber das Vorbild ist Jesus. Und das steht nun in unserem Text. 2. Korinther 8, Vers 9. Jesus war reich. Ich muss noch vorher lesen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn, was er uns umsonst gegeben hat, heißt das. Jesus war reich und ist um unsertwillen arm geworden. Warum? Auf dass wir reich würden. Reich in der Gnade, reich in der Liebe, aber auch reich werden zum freudigen Geben und Loslassen. Wer nicht loslassen kann, wie schade. Wie schade. Ich habe in diesen Tagen eine Kassette von Arthur Muhl gehört. Da hat er etwas ganz Interessantes gesagt. Wenn ich Bier trinke und bin gierig danach, dann habe ich gar keine Freude danach dafür. Aber wenn ich loslassen kann, dann erfreue ich mich in einem Gläschen Bier an einem heißen Sommerabend mit ein paar roten Würstchen dabei. Was ich loslassen kann, so sagt er, kann ich nachher viel besser genießen. Wenn ich mein Hab und Gut loslassen kann, kann ich es nachher viel besser und freudiger benutzen. Etwas sollten wir allerdings nicht loslassen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Ergreife das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben und lass es nicht mehr los. So würde ich hinzufügen. Das muss man lernen, die Welt loslassen können. Seine Kinder loslassen, nur so nebenbei. Auch ein schwieriger Akt. Wir haben 6 Kinder und es tut mir immer weh, wenn ich wieder eins loslassen muss. Und ich schicke sie so weit und sage ihnen, geh. Also nicht in die Welt oder so. Setz dich von deinen Eltern ab, geh dein eigenes Leben. Du musst frei werden. Ich kenne Beispiele, wo über 30-jährige Söhne, 3 Stück bei ihrer Mutter, die der Witwe ist, noch am Rockzipfel hängen. Furchtbar, furchtbar. So, zurück zum Thema. Loslassen können. Und dann das wirkliche, realistische, jetzt sage ich mal einen Spezialausdruck, so aus der Philosophie, das Ontische, das seiende Leben, die Wahrheit erfassen. Die Gestalt dieser Welt vergeht. anschließend, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, entscheidet sich, was ich wirklich ergriffen habe. Für uns gilt, Jesus wurde um unseretwillen arm, damit wir durch seine Armut reich würden, vor allem geistlich reich. Wenn das Jesus tat, dann sollen wir auch aus unserem Reichtum geben, weltlichen Reichtum, denen, die arm sind. Und wie schwer tut man sich oft, Gott etwas zu geben. Beim Pfarrer und bei der Kirche fängt man zuerst an zu sparen, sagt der Volksmund. Es kann aber auch für uns, ich bin wieder bei uns, Verzicht, einmal einen Verzicht üben, um Jesu willen. Aus diesem Sachverhalt, Jesus arm wie reich, ergibt sich für Paulus eine theologische und praktische Ableitung. Das Geben um Jesu willen ist der heilige Wunsch, dass eine gewisse Gleichheit herrscht, ein Ausgleich unter den Heiligen. 2. Korinther 8, Vers 14. Unser Überfluss, so steht dort, unser Überfluss, 2. Korinther 8, Vers 14, gleicht den Mangel der Heiligen aus, die arm sind. Das heißt, als Folge dann, und hören Sie gut zu, dann wirkt der Überfluss jener, nämlich die, die das empfangen haben, als Ausgleich für uns. Das steht im gleichen Vers. Beispiel: Wir haben Geld im Westen, noch immer. Jene, die empfangen unser Geld, haben es nicht. Wir haben Literatur, christliche, jene nicht. Sie haben aber viel Zeit, wir nicht. Sie haben Zeit zum Beten für uns, wir wenig. Hört? Auch wir haben Mangelerscheinungen, vielleicht im Beten, vielleicht im geistlichen Wachstum und so weiter und so weiter. Durch ihren Dienst für uns, und in 2. Korinther 9, Vers 14 steht, dass sie für uns flehen, durch ihren Dienst für uns wird unser Mangel ausgeglichen. Zum Beispiel durch ihr Flehen und Gebet der Ausgleich des Mangels unseres Glaubens und unseres Betens und so weiter. Wer im Geiste Gaben gibt, löst Reaktionen aus, von denen wir kaum etwas ahnen. Ich werde noch einmal darauf zurückkommen. Dieser geistige Aspekt, so steht es im Manuskript, wird uns noch beschäftigen. Wenn wir geben, löst das Reaktionen aus, und ich bleibe dabei und betone es, von denen wir kaum etwas ahnen. Nachher bei der Danksagung kommt das noch. Um es jetzt schon konkret zu sagen. Die fünfte Überschrift, das fünfte Päckchen, in das mir Gott Gnade gegeben hat, das zu verpacken, ist Gott, der Geber aller Gaben. Gott, der Geber aller Gaben. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. So im Geistlichen, so im Irdischen. Gott ist reich, unendlich reich. Ihm gehört alles und ihm dient alles. Beispielsweise Psalm 119, Vers 91. Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Römer 11, Vers 35. Wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm wieder vergolten werden. Nicht vergolten mit D, sondern mit T. Wer hat ihm zuvor gegeben? Es wird ihm wieder vergolten werden. Niemand konnte Gott je etwas vorher geben, dass Gott ihm dann Dankeschön sagt und ihm wiedergibt. In Hiob 41, Vers 2, Lutherzählung, Vers 3 steht, alles, was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Das ist unser Vater im Himmel. Und David drückt es treffend aus. Ist für mich eine wunderschöne Stelle, die jetzt kommt. 1. Chroniker 29, Vers 14. 1. Chroniker 29, Vers 14. Von dir, Vater im Himmel, kommt alles. Und aus deiner Hand, aus deiner Gottes Hand, haben wir wiedergegeben. Das heißt doch, was immer wir geben, letzten Endes haben wir es auch empfangen. Und das relativiert unser Geben. Das macht unser Geben irgendwie, kriegt man da ein bisschen eine realistische und normales Denken darüber. Und damit wird auch die Frage nach dem Besitz relativiert. Das heißt, nicht was wir haben, daraus geben wir, sondern aus dem, was wir selber bekommen haben, geben wir. Und das Lied heißt ja, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Wir werden es nachher singen. Und wieder müssen wir hier anführen, loslassen können und frei werden dazu, zu sagen, alles habe ich vom Herrn und vom Vater im Himmel erhalten. Und jetzt sechstens, die sechste Päckchen, die sechste Überschrift, die geistliche Seite. Ich habe das deshalb geistliche Seite genannt, um eine Überschrift zu haben. Es sind geistliche Folgen, geistliche Auswirkungen und ein paar geistliche Aussagen darin enthalten. Die erste geistliche Aussage. Die Gabe ist eine Gnade für den Beschenkten. Wir haben freiwillig gegeben, damit die Heiligen etwas umsonst bekommen würden, also eine Gnade empfangen. Aber auch der Geber ist ein Begnadeter, 2. Korinther 9, Vers 14. Sogar ein überschwänglich Begnadeter. Wenn wir bereit sind, zu geben aus fröhlichem Herzen, dann gibt uns Gott auch etwas zum Geben in überschwänglicher Weise. Dann sind wir überschwänglich begnadet. Was ist das für ein geistlicher Hintergrund? Der Beschenkte begnadet. Wir sind begnadet. Ich wiederhole das noch einmal, was ich vorhin sagte. Wer arm ist und gibt, ist reich geworden. Nochmals die Bibelstelle 2. Korinther 8, Vers 2 und 2. Korinther 9, Vers 11. Wer arm ist, ist reich geworden. Durch und zur Freigebigkeit. Ich lasse das aber isoliert stehen. Wer arm ist und gibt, ist reich geworden. Wer reich ist und gibt, das sind jetzt die Wohlstände, der Wohlstandswesten ist jetzt angesprochen. Wer reich ist und gibt, ist ebenfalls darin reich gemacht. Er ist ein Beschenkter, nach 2. Korinther 9, Vers 11. Und jetzt kommt's. Der eine Grundlage für das ewige Leben sich dadurch schafft, nachzulesen, 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Wer arm ist und gibt, ist reich gemacht. Wer reich ist und gibt, ist ein Beschenkter. Und baut sich eine Grundlage für das ewige Leben. Und wieder taucht der Begriff überströmend auf. Gott gibt jede Gabe überströmend gegen uns, damit wir wieder überströmend sein können zu jedem guten Werke. 2. Korinther 9, Vers 8. Und es geht wieder, nur dann funktioniert das, darf ich mal so sagen, nur dann funktioniert das, wenn wieder das fröhliche und geheiligte und freiwillige Herz dahinter ist, das sich dem Herrn zuerst hingegeben hat. Was wollen wir hierzu sagen? Der Herr weiß, was wir, was die Geschwister und die Gemeinde braucht. Gott gebe, dass alles in der Echtheit der Liebe geschieht. Und nun die zweite geistliche Seite. Und Folge, das ist jetzt die Überschrift von dem Referat von heute Morgen. Unsere Gabe hat eine Ernte, darf man auch mal sagen. Es steht auch in der Bibel. Gott gibt uns das, was wir zum Geben brauchen, habe ich gerade gesagt. Das ist im paulinischen Sinne gesprochen der Samen, die Saat, die wir ausstreuen. Beim Beschenken wird daraus das Brot, das er zum Leben braucht. Immer ist es Gott, der die Saat gibt. Das muss auch mein Verhalten zum Geben beeinflussen. In 2. Korinther 9, Vers 10 steht, Der Gott aber, der Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, das ist der Beschenkte, Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen. Er gibt sie uns. Und überströmend machen oder vermehren, wie die Interlinear-Übersetzung wiedergibt. Das ist göttliche Segensreaktion des Gebens. Wir geben freiwillig weiter und Gott macht sie beim Empfänger überströmend und hat vorher aus unserer Haltung heraus unsere Gabe ebenfalls überströmend gemacht. Unvorstellbar. Das ist die innere Verwobenheit dieser Kapitel und deshalb ist es auch so schwer, das alles auseinanderzuziehen und darzureichen. Und da erinnere ich mich an die Speisung der 5000. Da war wenig da und Gott hat es überströmend gesegnet und so kann auch unsere Gabe, und wenn es wenig ist, das Schärflein der Witwe, alles gegeben, überströmend machen. Und dann gilt 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, nicht hier unten, in der Ewigkeit, wird sparsam ernten. Wer als Gesegneter, so nach dem Urtext sät, wer als Gesegneter sät, wird Segnungen ernten. Unsere Gabe ist eine Saat. Im Segen gesät, macht Gott sie überströmend. Das heißt, wenn wir aus geistlicher Motivation heraus säen. Und lässt sie als Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen zur Ernte. Ich komme auf die Früchte der Gerechtigkeit noch zu sprechen. Und die Einlösung erfolgt in Segen, wie wir gerade gelesen haben. In jeder Gnade, 2. Korinther 9, Vers 8, und da denken wir an Epheser 2, Vers 7, der in den kommenden Zeitaltern seine Gnade überschwänglich über uns ausgießen wird und kann. Die Einlösung oder Ernte erfolgt in den Früchten der Gerechtigkeit, 2. Korinther 9, Vers 10. Und er macht uns darüber hinaus noch überströmend zu jedem guten Werke, 2. Korinther 9, Vers 8. Und wieder kann Gott neue Saat darreichen. Eine alttestamentliche Stelle möchte ich hierzu anfügen. Hosea 10, Vers 12. Säet euch zu Gerechtigkeit, Früchte der Gerechtigkeit. Erntet der Gnade gemäß. Säet euch zu Gerechtigkeit, säet der Gnade, chesed, Gnade gemäß. Und dann geht es nicht mehr um 30, 60, 100-fältig, sondern es geht um das überflüssende Maß, von dem Jesus in Lukas 6, Vers 38 auch spricht. Will ich als Gesegneter ernten, dann soll ich auch als Gesegneter sehen, im Segen sehen. Es ist erstaunlich, dass das Thema Säen und Ernten gerade bei Paulus sehr, sehr ernst behandelt wird. In Galater 6, Vers 7 steht, irret euch nicht, das schreibt Paulus an uns, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Hören wir es, Paulus schreibt an die Gemeinden, was irgendein Mensch sät, wird er ernten, Gott lässt sich nicht spotten. Auch als Söhne Gottes darf man da sehr genau zuhören. Was sehen wir? Gott gibt aus seiner Gerechtigkeit, nur noch einen Satz zur Gerechtigkeit. Gott gibt aus seiner Gerechtigkeit, 2. Korinther 9, Vers 9. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott gibt aus seiner Gerechtigkeit heraus den Armen. Und wir sind Gottes Gerechtigkeit in ihm, steht auch 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Sehen wir aus der Gerechtigkeit, die wir geworden sind, heraus? Eine göttliche Aufgabe obliegt uns, wenn wir geben. Und die Gerechtigkeit Gottes hat auch eine ganz praktische Seite. Und die geht es heute Morgen. Die Gerechtigkeit Gottes hat eine ganz praktische Seite, nämlich ausstreuen und den Armen geben. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Kärgliche Gnade vielleicht. Wer auf den Grund baut, und es geht um die Werke, die wir bauen, 1. Korinther 3, Gold, Silber, Edelsteine, wird Herrlichkeit ernten, wenn es bleibt. Wer kärglich sät, kann kärgliche Herrlichkeit bekommen. Wer kärglich sät, kann in der Gnade nicht weiterkommen, auch in der Ewigkeit. Es geht um die Ernte, um die Einlösung in der Ewigkeit. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Die Früchte, die wir ernten, sind Früchte der Gerechtigkeit. Was ist das? Ich meine es ganz praktisch heute Morgen. Ich habe versucht, da viel Theologie hineinzulegen, aber zum Schluss bin ich ganz praktisch gelandet. Die Früchte der Gerechtigkeit sind der Strauß guter Werke, den wir ins göttliche Gericht mitbringen. Noch einmal. Die Früchte der Gerechtigkeit sind der Strauß guter Werke, die wir ins göttliche Gericht mitbringen. Denn aus der göttlichen Gerechtigkeit, so heißt es, wird gesät, 2. Korinther 9, Vers 9, wie wir eben gehört haben. Wir werden nach unseren Werken gerichtet, 1. Korinther 3, Vers 13 und 14 und 2. Korinther 5, Vers 10 vor dem Richtstuhl Christi. Eine ganz erstaunliche Stelle. Gold, Silber, edle Steine sind auch unsere Werke. Wir werden alle vor dem Richtstuhl Christi erscheinen und ein jeder empfange, was er in seinem Leibe getan hat, es sei gut oder böse. Hören wir es? Noch einmal, die Gerechtigkeit, die wir sind, die Gerechtigkeit Gottes hat eine praktische Seite. Es ist das Geben und diese Früchte sollen wachsen. Das heißt, wir sollen uns darin üben und darin fortfahren. Nun ist es 11 Uhr und ich möchte euch bitten, dass ich noch ein bisschen weitermachen darf. Es sei hier noch angemerkt, dass wir auch die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Das hängt mit dem Lauf zusammen. Wenn wir den Lauf vollendet haben, bekommen wir denn die Krone der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4, Vers 8. Sage ich nur zur Ergänzung. Geben, eine dritte geistliche Aussage, hat geradezu gottesdienstlichen Charakter. Das ist die Liturgie des Gebens. Jesus ist der Liturg, der Diener der oberen Hütte. Und wenn wir geben, hat das geradezu gottesdienstlichen Charakter. Ein Dienst für den Herrn, für das Volk Gottes. Da merken wir, welche Dynamik in das Geben Gott hineingelegt hat. Das steht in 2. Korinther 9, Vers 12 und 13. Dazu sage ich jetzt nicht mehr, um die Zeit nicht zu strapazieren. Nun eine ganz, ganz wichtige Seite. Die vierte geistliche Aussage von dieser geistlichen Seite. 2. Korinther 9, Vers 13. Durch unsere Gabe wird Gott verherrlicht. Hören wir es wieder. Durch meine Gabe verherrliche ich Gott. 2. Korinther 9, Vers 13. Und wir bedienen die Herrlichkeit des Herrn selbst. 2. Korinther 8, Vers 19. Wer gibt, verherrlicht Gott. Brüder, wer gibt, verherrlicht Gott. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Steckt eine Gewalt dahinter. Man braucht dazu gar nichts mehr kommentieren. Die fünfte geistliche Aussage. Das Geben bewirkt Danksagung gegen Gott. Und nun bin ich überwältigt. Meine Gabe, die ich gebe, bewirkt bei dem, der sie empfängt, Danksagung gegen Gott. Und die Danksagung gegen Gott ist etwas vom Größten, was wir tun können in unserem geistlichen Leben. Die Gabe wird überströmen durch viele Danksagung gegen Gott. Das ist die Vermehrung der Gabe. 2. Korinther 9, Vers 12. Ich habe immer etwas gegen Dankesbriefe gehabt. Seit ich das ausgearbeitet habe, muss ich sagen, ich darf sie nicht unterdrücken. Es ist der Dank gegen Gott für eine Gabe. Das Geben bewirkt Danksagung. Gott will unseren Dank, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. im 2. Korinther 9, Vers 12, ich wiederhole das, steht, dass unsere Gabe zur Erfüllung des Mangels der Heiligen sei. Die Erfüllung des Mangels der Heiligen. Und sie wird überströmen durch den Dank gegen Gott. Es geht um Gott. Er soll Dank erhalten. Und dann wird die Gabe gesegnet. Ein Beispiel, wenn ich 100 Mark gebe, dann ist das vielleicht nachher beim Geber so, wenn Gott durch Dank segnet, dass es wirkt, wie wenn es 200 wären. Dank rührt das Herz Gottes an. Dank ehrt Gott. Dank verherrlicht Gott. Dank gibt Gott die Ehre. Dass durch eine Gabe eine Dankesbewegung entstehen kann, zu Gott hin, das ist dann das, was die Gabe überströmend werden lässt. Und es danken der Empfänger und es danken auch die Verwalter, die die Gabe verwalten, solche Organisationen. Das muss auch mitgesehen werden, steht auch dort in 2. Korinther 9, Vers 11, 12 und dann in 15. Ihm gehört aller Dank. Ohne Dank bleiben die Dinge segenslos. Es wäre nur eine Geldangelegenheit, eine Aktion und keine Gabe für die Heiligen mit geistlichen Folgen. Und noch eine weitere Aussage, das wäre die sechste dann. Die Beschenkten flehen für uns. 2. Korinther 9, Vers 14. Und die Beschenkten sehnen sich nach uns, so steht es dort in dem Vers. Eine geistliche Dimension. Die Glieder des Leibes Christi sehnen sich nacheinander oder gegeneinander und flehen füreinander, weil wir Geld, ungerechten Mammon, eine Gabe gegeben hat. Was für eine Auswirkung. Hört ihr es noch einmal, liebe Brüder, wenn ich einem Gliede am Leibe Christi, das bedürftig ist, etwas zukommen lasse, dann dankt er Gott und fleht für mich. Das ist der geistliche Ausgleich. Das Flehen für mich ist wertvoller als die Gabe, die ich jetzt körperlich aus meinem Geldbeutel gezogen habe. Und nur noch die praktische Seite. Die siebte große Überschrift, das siebte Päckchen. Wie viel muss ich geben? Wie viel muss ich geben? 2. Korinther 9, Vers 7. So viel man sich in seinem Herzen vorgesetzt hat. Und zwar ohne Verdruss und ohne Zwang. Es soll ein Segen sein und freiwillig kommen. Es soll nicht so aussehen, so steht es in 2. Korinther 9, Vers 5, als ob ich dem Spender etwas aus der Tasche ziehen will. Oder einem Geizigen, dem griechischen Text nachempfunden, etwas abknöpfen will. Gott muss es mir ins Herz geben. Ich muss nicht mühevoll meinen Geiz überwinden und dann ein paar Mark herausziehen. Jeder muss das mit sich selbst ausmachen. Ich will Ihnen einen Einzelfall erzählen. Ich weiß, die Zeit läuft, aber vielleicht bleiben wir noch ein paar Minuten zusammen. Ich kenne eine Person, die hat ein paar Äckerchen. Es waren keine Äckerchen, aber ich sage mal, es sind Äckerchen. Und die wollte ein Äckerchen verkaufen. Und das Geld für etwas benutzen. Und dann merkte diese Person, da bleibt ja für den Herrn nichts mehr übrig. Und weil sie einige Äckerchen hatte, hat sie ein zweites Äckerchen verkauft und hat gesagt, so, und von diesem Erlös gebe ich etwas davon, eine ganz bestimmte Summe, dem Herrn. Da habe ich mich riesig gefreut. Hat jemand loslassen können, hat Äckerchen, hat Besitz und sagt mir jetzt ein zweites Äckerchen dazu, da überwinde ich mich und davon wird gespendet für den Herrn. Das ist ein Einzelfall, aber durchaus auch ein Modell. Jetzt kommt es nochmal praktisch. Ich kann nur geben, so viel ich habe. Ich erinnere mich an gestern Abend. Und ich kann nicht aus dem geben, was ich nicht habe. 2. Korinther 8, Vers 12. Das ist wichtig, damit wir nicht in innere Spannungen kommen. Ich kann nur aus dem geben, was ich habe und nicht aus dem, was ich nicht habe. Das löst Verkrampfungen. Und im Einzelfall kann alles anders sein. aber im Generalfall heißt, ich mache nicht unbedingt Bankschulden, um zu spenden. Der Ausgleich ist wichtig, 2. Korinther 8, Vers 13 und 14. Aber er soll nicht zur Verarmung des Gebers führen. Hören Sie, auch hier Paulus ganz praktisch. Ich gebe, die Gabe soll nicht zu meiner Verarmung führen. Und der andere wird reich und hat's. Sondern es steht ganz einfach und praktisch dort, das Geben kommt aus meinem Überfluss. Und nicht, dass ich als Geber anschließend Bedrängnis habe. Es darf ab und zu ruhig ein bisschen wehtun. Es darf einmal übervermögend sein. Ja, aber man muss auch die praktische Seite beachten.
Die arme Witwe gab alles, was sie hatte.
Das ist richtig. Dann kann ich all den Brüdern sagen, die alles geben, dann fangen wir bei uns an. Bitte? Fangen wir sofort an, geben wir alles, was wir haben. Ich mache damit. Ich würde es unterstützen. Wie jedem Gott ins Herz gibt, ich muss sorgen für die Familie, ich muss sorgen für die Ernährung, für Kleidung, Wohnung und so weiter, habe ich zu sorgen, muss meine Familie vorstehen. Wer Witwe ist, wer Witwer ist, wer unverheiratet ist, tut sich in diesen Dingen ganz bestimmt leichter, gebe ich gerne zu. Ich gebe nach Vermögen, 2. Korinther 8, Vers 3. Ich gebe nach Gedeihen, 1. Korinther 16, Vers 2. Ich gebe auch mal über Vermögen. Ja, nun die Frage, die 10. Gestern Abend war das ein schönes Thema. Nochmal herzlichen Dank für die Ergänzung. Melchisedek, Abraham gab dem Melchisedek den 10. Er gab das Angeld. Es ist schön, wir können den 10. geben, nicht als gesetzliche Übung, sondern als Dank für das Angeld. Hervorragend. Ich kann in der Bibel viele Gebemöglichkeiten herauslesen. Bei Josef war es das 5. dort bei dem Korn. In schwierigen Situationen des Gesetzes wurde noch ein 5. hinzugefügt zur Rückerstattung. Ich habe alle Möglichkeiten, wie es Gott mir ins Herz gibt. Ich kann so nach Morgens geben, 1. Korinther 6, 16, Vers 2, jeden ersten Tag der Woche etwas bereitlegen. Ich kann einen Dauerauftrag geben, ich kann ein Spendenkonto einrichten. Ich habe viele, viele Möglichkeiten. Und jetzt so ziemlich am Schluss. Ich gebe, damit ich im Alter etwas habe. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das war auch ein Thema von Arthur Muhl immer wieder. Dass die Reichen sich eine Grundlage für das Alter schaffen und das ewige, das wahre Leben ergreifen. Ich muss auch persönlich um meine Altersversicherung vielleicht ringen. Da muss ich auch etwas tun. Eine Lebensversicherung abschließen und. Aber ich gebe. Und da gibt Gott einen Segen für das Alter, wie immer das aussehen mag. Und wir sollten aber auch nicht der Gemeinde im Alter auf dem Geldbeutel liegen, weil wir in den jungen Jahren zu blöd waren, um eine Versicherung abzuschließen. Und es gibt genug Beispiele, heute ist das anders geworden. Da hat man, ich brauche keine Versicherung, der Herr sorgt für mein Alter und. Und im Alter hocken sie den Spendern auf dem Geldbeutel. Aus Blödheit, ich darf es mal so drastisch ausdrücken. Nein, da haben wir eine Verantwortung. Wir müssen für unser Alter selber vorsorgen, damit wir im Alter wieder geben können, wenn es möglich ist, und nicht empfangen müssen. Aber wen Gottes Wege so geführt hat, dass er im Alter von den Spenden der Gemeinde lebt, dann wollen wir es gerne und im Segen tun. Das möchte ich auch hinzufügen. Da gibt es kein Gesetz. Und dann ganz wichtig, die Erfolgskontrolle. Das ist so wichtig. So wichtig. Wenn ich irgendwo hingebe, soll ich gucken, wie der Erfolg ist. Habe ich der richtigen Gruppe, der richtigen Gemeinde, den richtigen Leute gegeben? Habe ich dem richtigen Übermittler gegeben? Und. Und Paulus hat nur ausgewählte Leute die Gabe nach Jerusalem bringen lassen, damit keine üble Nachrede entstand. Das war ganz wichtig. Ehrliche Makler. Das war schon damals ein Problem. Ich bin ganz vorsichtig in der Erfolgskontrolle. Da haben wir eine Gemeinde irgendwo gegeben, östlich von Deutschland, im Osten irgendwo. Die kamen nach Deutschland zum Jobben. Das Erste, was sie mit dem Geld machten, war sich ein Auto kaufen. Da haben wir uns so geärgert. Und dann ging das Auto an der Grenze kaputt. Da waren die 3000 Mark futsch. Die hätte man gebrauchen können für viel was Besseres und anderes dort in diesem osteuropäischen Land. Da haben wir vorsichtig geworden. aber trotzdem weitergeben, auch wenn sie es verdummen mal, weil sie keine Ahnung haben, wie man mit dem Geld umgeht, natürlich, müssen wir doch auch sagen. Wollen wir ehrlich sein, wollen wir liebevoll sein. Trotzdem, wir machen eine Erfolgskontrolle. Und jetzt kommt wirklich der Schluss. 2. Korinther 8, Vers 11. Nun aber vollbringet auch das Tun. Fertig. Seit vorigem Jahr, so steht ein Vers vorher etwas, habt ihr das Wollen angefangen, deshalb dieses vorige Jahr. Das steht in Vers 10. Und jetzt heißt, nun vollbringt das Tun. Und das heißt für mich, tu's doch. Wenn dir Gott etwas ins Herz gegeben hat, dann tu's doch und bleib nicht im Wollen stecken. Man sollte, müsste, dürfte und die anderen auch. Nein, du bleibe nicht im Wollen stecken, sondern tu's. In der Bibel steht oft, mache dich auf. Gott erweckt den Geist von dem und dem. Lass auch deinen Geist erwecken. Heute ging es ums Geld. Es ist eine Diakonie, es ist eine Liturgie, ein Dienst und eine gottesdienstliche Handlung. Lassen wir uns davon anstecken, befruchten und machen wir das, was wir für Gott tun, aus einem fröhlichen Herzen, der das gute Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollführen auf den Tag Jesu Christi. Gott segne sie und ihre und meine Gabe. Amen.
Ja, Eva, wir bedanken uns. Du hast eine ausführliche, gründliche Ausarbeitung vorgenommen zu dieser Thematik. Darf ich es von mir aus noch mal kurz so zusammenfassen? Das herrliche Evangelium, das wir bekommen haben, fängt dort droben an und endet oft beim Geldbeutel. Gehört alles zusammen. Aber auf den Geist sehen, haben wir von Galater 6, Vers 8 hergehört, ist das Entscheidende. Und wenn ich noch an 1. Korinther 13 zitieren darf, da ist jemand, der gibt seinen ganzen Leib hin, also noch mehr als das, was er hat. Und das Ergebnis? Gleich null. Weil die Liebe, die Agape, nicht da ist. Ja? Als Mathematiker kann ich immer sagen, wenn ein Faktor bei einem Produkt gleich null ist, ist immer das Ergebnis gleich null. Es geht also nicht, und ich habe das gemerkt, nicht, lieber Horst, als du da sagst, die Witwe gab alles. Es geht nicht um das Äußere, sondern um das Motiv, was der Geist Gottes innerlich in uns lebendig macht. Ich denke, das haben wir herausgespürt. Ja? Und manchmal misst auch Gott nach dem, was wir übrig behalten, nicht nach dem, was wir geben. Liebe Geschwister, lasst uns das im Geist bewegen. Es wird auch das mal vor dem Bema Christi offenbar werden. Aber bitte nicht gesetzlich, nicht moralisch, sondern geistlich. Der Herr segne dieses Wort. Wir wollen 682 noch singen.